Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Junge, spiel doch lieber Klavier. Fast hätte die Mutter von Gitarrenlegende Jeff Beck eine der größten Musikerkarrieren bereits ein frühes Ende bereitet. Der junge Jeff war so fasziniert von Rock'n'Roll und Blues, dass er sich damals eine Gitarre aus Zigarrenkisten baute. Dass das mehr als nur eine richtige Entscheidung war, lässt sich spätestens an einem Tag wie heute feststellen. Nach der Meldung seines Todes gestern Abend hinterlässt alles, was im Rock-Olymp Rang und Namen hat, nur Lob in höchsten Tönen für Becks ganz eigenes Gitarrenspiel. Ein kurzer Ausschnitt aus Becks Bolero mit einem jungen Jeff Beck an der Leadgitarre. Hier ist einer der besten Gitarristen weltweit von uns gegangen, sagt auch unser Kollege Robert Rotifer. Ich habe ihn kurz vor der Sendung in London erreichen können. Herr Rotifer, Sie haben sich Beck-bedingt die Nacht um die Ohren geschlagen. Das entnehme ich zumindest den zahlreichen Posts Ihres Twitter-Accounts. War es eine kurze Nacht?
Ja, eine traurige Nacht. Ja, Das ist ganz richtig. Sie haben recht, also unter Leuten, die Gitarrenhelden oder Heldinnen verehren, wird der ganz sicher im selben Atemzug erwähnt, wie zum Beispiel Jimi Hendrix, Jimmy Page oder Eric Clapton. Aber jetzt so im Gegensatz zu diesen genannten hat er nie die ganz großen Hits gehabt, die so in den Mainstream übergeschwappt wären. Also am ehesten noch so 67 mit seiner Version seines Schunkelsongs Hi-Ho Silver Lining. Aber bezeichnenderweise haben Sie jetzt gerade eben die B-Seite davon angespielt, die mehr überdauert hat. Also Beck's Bolero. In einer All-Star-Session ist es 1966 entstanden. Ein großer Mythos, diese Session. Keith Moon von The Who war am Schlagzeug, heimlich verkleidet und inkognito, ist ins Studio gekommen damals, damit Pete Townsend, sein Bandleader, nicht Wind davon bekommen konnte. Jimmy Page, später bei Led Zeppelin, an der zweiten Gitarre, damals noch eindeutig hinter Beck in der Hackordnung, und John Paul Jones, auch ein späterer Led Zeppelin-Member am Bass. Und diese hochkarätige Session-Band eben, die nimmt eine Art Bolero auf, den sie ganz selbstverständlich dann Beck's Bolero nennt. Und das sagt eigentlich alles aus über diesen Status dieses Gitarristen zu jener Zeit. Den Ton, nämlich den Beck damals hatte, dieses singende Sustain, sagt man dazu, also diese lang anhaltenden Töne, die er aus dieser Kombination von Les Paul und Boost-Pedal und Verstärker kreiert hat. Also das war ein Sound, den damals niemand hatte. Und dazu muss man sagen, wir sprechen hier von einer Zeit 4 Monate, bevor Jimi Hendrix noch überhaupt in London angekommen war.
Ja, total spannend. Sie sagen es ja auch selbst, der hatte einen unverkennbaren Sound, war eine Berühmtheit, aber eher unter den GitarrenliebhaberInnen. Mhm. Also nie so ein Popstar. Aber er war schon Star in der Welt der Fusion-Musik.
Ja, genau. Also nachdem er Ende der 60er, Anfang der 70er mit der Jeff Beck Group sozusagen Amerika erobert, übrigens am Anfang mit Rod Stewart als Sänger und mit Ronnie Wood an der zweiten Gitarre, beide später bei den Faces, Ronnie Wood dann auch bei den Rolling Stones, also Jeff Beck wiederum, beginnt dann eben Mitte der 70er Jahre seine zweite Karriere als Innovator in Funk und Jazz-Rock. Er spielt unter anderem mit den Funk Brothers, also der Motown Records Session Crew, ist 1972 auf dem Album Talking Book übrigens von Stevie Wonder zu hören, der seinen Hit Superstition eigentlich für Jeff Beck geschrieben hat. Oh. Er hat dann, ja, interessant, ne? Er hat sein Trio Beck, Bogart und Apis, und dann macht er unter seinem eigenen Namen seine großen Showpieces, wie Sie richtig gesagt haben, als Fusion-Gitarrist. Blow by Blow 1975, Wired im Jahr danach und 1980 dann There and Back. Und da könnten wir jetzt einen kleinen Ausschnitt vielleicht hören aus einem getragenen Schlussstück dieses Albums, in dem seine einmalige Intonation so besonders schön zur Geltung kommt.
The Final Piece aus dem Album There and Back von Jeff Beck aus dem Jahre 1980. Man könnte also sagen, ein Problem für Jeff Becks Berühmtheit war, dass er vielleicht ein wenig zu vielseitig war, also zu sehr ein Tausendsasser, um sich jetzt einmal so festnageln zu lassen in seinem Stil.
Ja, das ist genau richtig. Er war immer auf der Suche nach neuen Sounds. Er hat danach übrigens später zum Beispiel begonnen, mit den bloßen Fingern statt dem Plektrum zu spielen. Er hat dabei so seinen ganz eigenen Zugang entwickelt. Das war wieder ein eigentlich nicht nachzuahmender eigener Sound, den er dabei erreicht hat dann später. Also vielleicht sollten wir zum Abschluss aber noch ein Beispiel aus seiner ersten Blüte hören, aus seiner Zeit bei den Yardbirds. Ein Song, den wir da jetzt ausgesucht haben, das ist Heart Full of Soul, erschienen jetzt im Jahr 1965, als wirklich alle anderen Gitarristen noch eher so quengelnde Klänge von sich gegeben haben. Niemand hatte dieses Spielen mit Verzerrung, Sustain und Feedback so unter Kontrolle wie Jeff Beck, der zu dieser Zeit gerade noch 20 war.
Ja, wir machen jetzt direkt einen Ausflug in das Jahr 1965. The Yardbirds mit dem gerade verstorbenen Jeff Beck an der Gitarre, Heart Full of Soul. Vielen Dank nach London, Herr Rutherford.
Danke ebenfalls. Sit her high.